Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
Die wirklichen Lernmomente sind ja genau die, wo die dann so weggetreten sind.
Richtig, das ist ja immersiv,
das sehe ich ja, mich gerade genau. Drin.
Ja, das ist so, das ist wirklich, ja, das ist bewiesen. In dem Moment wird am meisten Dopamin ausgeschüttet und am meisten Lernen ist dann möglich, ne? Und dann kommen wir und sagen, so, Mittagessen.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens und dir. Und dir da draußen, schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, Jens, wir sind gar nicht nur Jens und Dirk heute, ne? Ist das so richtig?
Das ist exakt richtig.
Ja, wir haben einen geheimen Gast. Ja, ja. Wobei, jetzt sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass das wahrscheinlich im Titel steht, ne?
Selbstverständlich wird das im Titel stehen.
Und ihr wisst schon, wer jetzt da ist.
Und zwar haben alle, die lesen können, es schon gesehen, heute haben wir zu Gast Lea Wedewart. Und zwar ist Lea Kindheitspädagogin, Autorin, sie hat schon ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Katrin Hohmann, und hat einen wunderbaren Podcast, und zwar den Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ich glaube, wir lassen sie jetzt auch nicht so lange warten und lassen sie einfach mal rein auf unsere Showbühne und sagen herzlich willkommen, Lea Wedewart.
Hallo. Jetzt darf ich auch was sagen.
Jetzt
darf
ich auch jetzt was endlich. Sagen.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu können.
Habe ich was vergessen bei der Vorstellung? Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, jetzt kommt dann noch ein anderes Buch raus, zur achtsamen Sprache. Genau, das ist momentan so mein absolutes Lieblingsthema, das mit dem Titel Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Also es geht ganz viel um die Macht der Worte und das ist das aktuelle Buch. Genau, und das sind so meine Steckenpferde, ne? Also achtsame Sprache und dann eben auch die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, wozu ich eben auch in Kitas gehe und dort Weiterbildung gebe. Und momentan mein aktuellstes Thema, und das passt, glaube ich, gut zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, ist die Reflexion, also die eigene Biografie anzuschauen, die eigene Beziehungserfahrung. Und dazu entsteht das neue Buch. Da geht es ja im Groben um Selbstreflexion von Fachkräften. Mhm. Ja, genau, das ist so mein Steckenpferd und also auch ein Steckenpferd, und das wird ja heute dann auch Thema sein.
Ja, ich finde das übrigens immer so total unverständlich. Es kommen immer wieder in Seminaren oder irgendwie, wo ich dann auch mal Teilnehmer bin, dann irgendwie so Aussagen, oh nee, nicht schon wieder Biografie oder warum sollen wir denn da immer rumstochern und so, wo ich dann immer so denke, total fassungslos. Also wenn du das nicht machst, dann weißt du ja gar nicht, was du tust da auf der Arbeit. Also finde ich immer sehr interessant. Mhm. Und mir ist ja ein Thema jetzt direkt ins Gesicht gesprungen. Wir wollten dich ja sowieso schon sehr lange in der Sendung haben, aber jetzt haben wir gesagt, okay, das jetzt so, jetzt los geht's. Übrigens, also das Thema starten wir gleich, du hast ja schon ein bisschen gespoilert, aber nebenbei, also mit der Sprache, also da ist ja fast, wann ist das Buch draußen?
Ja, das kommt jetzt Ende Januar raus.
Ah, okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich schon draußen, wenn die Folge hier raus ist.
Kann sein, ja.
Genau, gut. Dann, aber gucken wir mal, ob du dann vielleicht nochmal vorbeikommen kannst und das nochmal vorstellen kannst.
Was wir werden es auf jeden Fall weiter verbreiten dann, wenn es draußen
genau.
ist.
Genau, das Buch, wir schmeißen es ins Volk und genau. Ja, das letzte Mal, einen der letzten Male, wo ich bei Instagram bei dir, wo du ja auch ordentlich aktiv bist, wo ich einen Post von dir gesehen habe, da ging es unter anderem um Bindung. Mhm. Und das fand ich sehr cool, weil, also ich finde so Beziehungen auch insgesamt, womit Bindung ja was zu tun hat, ist eigentlich so der Schlüssel so zu allem oder so, ohne das geht's eigentlich gar nicht. Es gibt immer noch ganz viele Fachkräfte, so gerade auch in Schule, die denken irgendwie, das ginge ohne Beziehung und man müsse gar nicht wissen, wie man Beziehungen aufbaut und so. Und da finde ich das Thema Bindung nochmal extrem wichtig. Jetzt wäre aber die Frage, was verstehst du denn unter Bindung oder was ist das für dich, das Thema?
Genau, also Bindung und Beziehung, das sind für mich die Grundlagen, um als pädagogische Fachkraft arbeiten zu können, Weil ich sage immer, Beziehung ist das Arbeitsinstrument von pädagogischen Fachkräften, so wie es zum Beispiel bei Informatikern der Computer das Arbeitsinstrument ist. Ja, also das ist das, womit ich in Interaktion gehe, mit dem ich arbeite. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, das immer zu reflektieren. Und weil du gerade nochmal sagtest, dass so viele das ablehnen, und das ist ganz spannend, weil das meistens eine Schutzstrategie ist. Wenn ich das halt nicht machen will, dann ist natürlich ist es nicht so schön, manchmal dahin zu schauen, was habe ich denn für Erfahrungen gemacht und wie hat das Einfluss gehabt auf mich, wie ich Beziehungen gestalte. Ne? Das kann halt manchmal auch schmerzhaft sein und das ist dann häufig so eine Schutzstrategie, um da eben nicht hingucken zu müssen. Aber um professionell arbeiten zu können und professionell Beziehungen gestalten zu können, ist es ganz wichtig, wie gestalte ich Beziehungen? Kann ich Gefühle gut annehmen? Kann ich das gut begleiten oder möchte ich lieber mit enger Beziehung nicht so viel zu tun haben, das macht mir Angst oder sowas, ne? Vermeide ich Gefühle oder kann ich die gut aushalten oder klammer ich zum Beispiel, ne? Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, das zu reflektieren. Das nur nochmal zu dem vorhin, dass du meintest, Dirk, dass viele sich damit nicht so gerne auseinandersetzen.
Ja.
Und tatsächlich ist es auch häufig so, Menschen, die auch schon eine sichere Beziehungserfahrung gemacht haben, die setzen sich damit auch tatsächlich gerne auseinander häufig. Und genau die dann meistens damit schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben mit Beziehungen, die wollen das dann lieber nicht tun. Ist ja auch logisch, ne? Also ist ja auch verständlich und es ist ja auch vom Körper dann eher so signalisiert, mach mal lieber nicht, könnte schmerzhaft werden, so. Beziehung für mich. Mich da jetzt so loszureißen von der ganzen Literatur, die ich schon je gelesen habe, ist nicht so, also davon bin ich natürlich beeinflusst. Ich habe dazu schon meine Bachelorarbeit geschrieben und also ich habe eigentlich immer wieder mich mit Bindung beschäftigt, so Übergänge, die haben ja auch immer mit Bindung zu tun. Das heißt, jetzt so zu sagen, was für mich Bindung ist, das ist schwierig, weil ich halt das ganze Fachwissen im Hinterkopf habe. Ich versuche es mal runterzubrechen. Also Beziehung oder Bindung, das ist ja auch nochmal so eine Diskussion, sagt man jetzt Bindung oder Beziehung, ist für mich, wie Menschen miteinander in Verbindung gehen, um gegenseitig sich zu sehen, mit den Gefühlen, mit den Bedürfnissen und diese passend zu beantworten. Und vor allem bei Beziehungen mit Kindern, die sind ja noch viel mehr darauf angewiesen, weil sie sich die Bedürfnisse noch nicht selbst erfüllen können, brauchen sie Beziehungspersonen, Bindungspersonen, die diese Bedürfnisse wahrnehmen und diese beantworten. Und das ist eben dieses Feinfühligkeitskonzept, das ja auch mal entwickelt wurde, wie eben Beziehung aufgebaut wird und wie man eben eine sichere Beziehung empfindet oder eine vermeidende Beziehung oder eine klammernde Beziehung. Das entsteht dadurch, je nachdem, wie Menschen passend und prompt Bedürfnisse erfüllen können von Kindern. Das heißt, umso kleiner die Kinder, umso prompter und passender muss ich dann auch darauf reagieren, weil sie eben noch keinerlei Chance haben, sich selbst die Bedürfnisse zu erfüllen. Und umso älter wir werden, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, uns von dieser engen Beziehung loszumachen, weil wir eben auch schon selbst in der Lage sind, uns zu versorgen. Genau, ja.
Spielt also auch die Erfahrung, ne? Also die selbst erlebten Situationen auch eine große Rolle, ne? Also wenn ich dann Kinder auch mal davor schütze, solche Erfahrungen zu machen, dann können sie da auch gar nicht dieses Prompte, also dass es auch selber aus sich herauskommt, dann ja auch entwickeln.
Genau, also das Prompte und sofort ist eher so im Kleinstkindbereich, also so Säugling. Und umso älter Kinder werden, umso mehr haben sie auch die Möglichkeit und die Kompetenz, Bedürfnisse aufzuschieben. Und das kann ich natürlich auch üben. Und je nachdem, wie ich das übe, wird ja auch dann der präfrontale Kortex, also dieser Teil im Gehirn, der für so Impulskontrolle zuständig ist, ja auch weiter ausgebildet. Das heißt, je älter Kinder werden, umso mehr können sie das. Aber eben, ich finde es eher wichtig zu sagen, nicht verzweifeln, das kommt früh genug, das kommt mit der Hirnreife. Erstmal ist es wichtig, dass wir verlässlich als Partner zur Seite stehen den Kindern, um eben zu sagen, ja, ich bin da, um dir zu helfen, dass du dir deine Bedürfnisse erfüllen kannst.
Ja.
Und das ist Beziehung für mich. Beziehung ist für mich nicht irgendwie sowas wie mit Liebe oder so, ja. Also das ist dann vielleicht eher so mit, ja, mit dem Partner. Aber Beziehung bedeutet für mich nicht irgendwie ein liebevolles, also doch ein liebevolles schon, aber nicht mit dieser romantischen Liebe verknüpft, sondern es geht darum, ich bin da, ich bin verlässlich, ich bin ein Partner für dich, der dich auffangen kann und dich so annimmt, wie du bist, ja, also auch mit deiner Wut, auch mit deiner Traurigkeit, auch mit deiner, ne, also die Gefühle, die ja dann auch wieder auf Bedürfnisse aufmerksam machen.
Ich finde ich finde auch, das passt auch ganz, ganz gut auch wegen Selbstreflexion und so. Also, dass wir ja auch ein Vorbild sind. Also, wenn ich selber mich davor grundsätzlich schütze, eine Bindung jetzt zum Kind aufzubauen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das von der anderen Seite etwas kommt. Also, ich bin ja auch immer Vorbild und gerade bei Selbstreflexion ja auch. Also, wenn ich den Kindern oder Jugendlichen das gar nicht zeige, wenn ich mich da auch selber vorschütze, dass ich mich selbst reflektiere und immer nur auf mein fachliches Wissen baue, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass da groß Emotionen von der anderen Seite dann mir entgegenkommen. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Also ich habe bislang eigentlich ausschließlich gute Erfahrungen davon gemacht, wenn ich eine gewisse Portion, sag ich mal, an Offenheit auch von mir selber auch preisgebe. Und das hat natürlich immer alles Grenzen, aber habe da bislang eine gute Erfahrung gemacht, dass dann auch eine gute Beziehung entsteht, weil ich dann nicht so unnahbar irgendwie bin und das ist dann nicht so fachlich, das finde ich mal sehr.
Genau, dich auch zu zeigen, ne,
genau, mit den Gefühlen, also das, ich bin auch nicht perfekt, ne, und ich weiß auch mal nicht weiter, so.
Genau, ich bin in dem Moment, weiß ich einfach nicht weiter, das ist mir jetzt, also ne, dann zeige ich ja auch authentisch meine Gefühle und das kann sehr entlastend sein für Kinder, wenn sie merken, oh, ah, okay, der weiß auch nicht immer so, ne.
Ja, also, aber vielleicht, aber dann sagen, was können wir denn jetzt gemeinsam aus dieser Situation machen und dann vielleicht sogar von meinem Gegenüber dann eine Idee vielleicht einholen. So, das finde ich mal sehr schön.
Ja, du hast auch gesagt, so diese, oder geht es ja auch dann darum, so handlungsfähig dann auch zu bleiben. Ich finde auch interessant, die verschiedenen Gefühle, dann halt mit denen in Resonanz zu gehen. Und ein Gefühl hast du gesagt, was mir auch immer wieder begegnet, muss ich sagen, auch im Social-Media-Bereich, das ist Wut. Und irgendwie scheinen ganz viele Menschen ein schlechtes Verhältnis zu Wut zu haben, was sich immer so ganz, ich finde Wut eigentlich wunderbar. Jetzt ist natürlich nicht schön, wenn man damit jemanden angreift oder wenn man jemanden verletzt oder ähnliches. Aber ansonsten ist Wut etwas, was wir alle haben müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz viele irgendwie wegschieben. Also ich bin so, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn gar nichts mehr geht und ich werde dann deswegen wütend, dann schaffe ich es dadurch, rauszukommen aus der Falle. Richtig. Also gut, mittlerweile als Erwachsener hat man dann noch andere Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Aber das finde ich immer super irre, dass Wut so einen schlechten Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Dabei ist das ja Handlungsfähigkeit im Grunde, jetzt nicht Kontrolle, aber das hätten wir natürlich immer gerne. Aber das finde ich super interessant. Hast du das auch so häufig, dass da viele irgendwie ganz negativ auf einige Gefühle gehen, die dann einfach zur Bindung auch dazugehören, so?
Genau, also das ist halt ganz spannend, weil das ist genau das, was Bindungserfahrungen mit implementiert. Und zwar, ich kann eben eine sichere Bindung entwickeln, ein Sicherheitsgefühl, dass ich mit allen Gefühlen, die ich habe, willkommen bin. Und die Wut ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, das wiederum, also immer bestimmte Gefühle machen auf bestimmte Bedürfnisse aufmerksam. Und die Wut zeigt ganz deutlich, Grenzen sind überschritten zum Beispiel. Und Achtung, schütze deine Grenzen. Ja, und das heißt, es ist unglaublich wichtig, das ernst zu nehmen und zu nutzen und als eine Kraft anzusehen, genau wie du es gesagt hast, Dirk. Und das ist eben das Spannende. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind erfahren habe, dass ich mit meiner Wut nicht angenommen bin, zum Beispiel, also so dieses bock dich mal aus, geh in dein Zimmer, komm alleine damit klar.
So wegschieben.
Das heißt,
ne? So
genau, dieses. Also das heißt, egal welche negative Konsequenz, viele würden wahrscheinlich sagen, ach nee, das war bei mir zu Hause nicht, aber zum Beispiel alleine gelassen sein damit auch. Also dieses, wenn du so bist, dann gehe ich jetzt weg, ja. Also du bist wütend, dann gehe ich jetzt weg, weil ich will nicht, dass du so mit mir bist oder sowas. Das heißt, ich habe erlebt in meiner Kindheit oder auch später, dass ich mit diesem Gefühl der Wut nicht angenommen bin und dadurch ist es mit Bedrohung verknüpft. Also die Bedrohung entweder einer negativen Konsequenz im Sinne von Strafe, von irgendwo hingeschickt werden oder eben, und das ist eigentlich die größere Bedrohung für uns Menschen, alleine gelassen zu sein, ne? Weil das diese Urinstinkte im Stammhirn auslöst von, oh Gott, ich werde alleine gelassen, das ist für mich der Tod, ja, weil der Säbelzahntiger kommt, das ist einfach in unserem Stammhirn so verankert. Und deshalb ist das mit Bedrohung verknüpft und das ist das, wie ich dann mein Beziehungsmuster entwickelt, zum Beispiel eine vermeidende Bindung, indem ich gelernt habe, okay, wenn ich Nähe und Kontakt und Beziehung aufrechterhalten möchte und Sicherheit, muss ich meine Wut unterdrücken, weil sonst ist es mit der Bedrohung verknüpft, ich werde alleine gelassen. Und dadurch entwickle ich eben sowas wie eine vermeidende Bindung und das wiederum habe ich so in mir verankert, dass ich diese Beziehungserfahrung dann wieder später im Erwachsenenalter weitergebe, ja. Also ich habe ja nur das gelernt, so ist eine sichere, also so wird Beziehung gelebt.
Ja.
Und dadurch habe ich das mit solchen Ängsten verknüpft, dass ich das dann auch in der Praxis so lebe. Zum Beispiel auf Instagram so über Wut spreche, so oh Gott, oder halt in der Praxis als Fachkraft, dass ich dann merke, oh, wenn dieses Kind wütend wird, reagiere ich sehr heftig selber. Das heißt, entweder auch mit Flucht oder mit Kampf, also mit Bestrafung, mit Schimpfen oder Sonstiges, weil ich das nicht aushalte, weil das für mich in meinem System verankert ist mit Bedrohung.
Ja. Ne? Und dann oft auch so ein wird dann so ein Angriff gleichgesetzt. So
genau,
plötzlich fühle mich dann angegriffen oder irgendwas. Habe ich auch ganz viel in der jungen Pädagogik. Da gehen ja viele gerne so nach außen, so im Klassenzimmer oder auch in der Kita, wo die dann angreifen. Das ist ja auch dann beschrieben mit dem Fight, Flight, Freeze. Mhm, also
genau.
In Deutsch übersetzt, warte mal, also Angriff, Kampf,
Flucht,
ne?
Flucht. Und Erstarrung.
Genau, und das ist auch ganz häufig, dass da man dann irgendwie denkt, ja, und jetzt muss ich dann die Regeln nochmal erklären und so weiter. Und ich versuche dann immer zu erklären, nee, da ist gerade keiner mehr an Bord. Also
genau.
Wir müssen erstmal aus der Stresssituation wieder rauskommen mit dem Kind.
Genau.
Und dann hört es uns auch erst wieder zu. Also alles, was wir dann sagen, ist auch super interessant. Ich finde, das sind so Sachen, die jeden Tag in jeder Kita, in jeder Schule passieren und immer falsch quasi. Also wenn wir jetzt tatsächlich von Bindungen sprechen, die ich ja hoffe, die dann da jedes Mal stattfindet, dann ist der Gegenpart, also wir Erwachsenen irgendwie, ist immer das falsche Pendant dann in diesen Bereichen dazu, weil wir selber auch dann vielleicht mit unserer inneren Wut irgendwie nicht klargekommen sind oder sowas. Also ich glaube, es kommt, ist auch so eine Idee, wenn ich nicht mehr wütend bin in meinem Leben und wenn ich keine Wut mehr empfinde, so dann bin ich in Harmonie und dann ist alles gut irgendwie so. Aber dass wir eigentlich mit unserer Wut gut leben sollen, so, also dass wir das annehmen sollen, dass da eigentlich das, also das ist für viele, glaube ich, noch sehr schwer, ja.
Ja, man sieht eigentlich ein Beschützergefühl, ne? Das ist eigentlich ein Beschützergefühl.
Man sieht ja auch, wo es herkommt. Also ich bin total dankbar, dass wir heute schon so weit sind, dass wir genau über solche Sachen eben auch sprechen und das als notwendiges Gefühl auch wahrnehmen. Weil nicht umsonst war es ja auch so, dass früher ja die Kinder immer so die vermeintlich sicher gebundenen waren, ne, die so schön ruhig waren. Ne? Und heute wissen wir, dass es ja nun anders ist, dass eben die, wo du dann nichts hörst, dass die das irgendwie alles so mit sich selber klar machen müssen, weil sie es unterdrücken. Und das ist ja in der Schule dann auch oft dann so. Also da geht es auch eher darum, hier die Kontrolle zu haben, so alles, ne, soll alle bitte schön ruhig sein hier. Ne? Und dann ist es gut. Dann sind das Schüler, die funktionieren.
Genau, aber das ist ja gerade genau dieser Trugschluss. Also wenn Menschen eher Gefühle vermeiden und sich sehr stark anpassen, ist das eigentlich relativ, also sehr ungesund. Und also Kinder auch, ne? Und die von vornherein alles mit sich alleine ausmachen, das ist ja auch ein Glaubenssatz, den ich mitnehme in mein Leben, ne? Sowas wie, ich muss alles alleine schaffen oder ich bin nicht so angenommen, wie ich bin oder solche. Das sind ja tiefgehende Glaubenssätze, die ich ganz weit in mein Leben mit reintrage und eben auch in die Interaktion mit den Kindern, ja. Wenn die Kinder dann nicht hören, zum Beispiel, nicht machen, was ich möchte, dann bin ich gleich tief in meinem Selbstwert angegriffen. Zum Beispiel, ich bin nichts wert oder sowas geht dann in meinem Kopf los, weil derjenige mich nicht respektiert. Dabei hat das mit dem Kind dann wenig zu tun, ne? Sondern mit dem, was ich über mich denke und was ich eben auch gelernt habe, ne?
Ja, das kann man doch ganz gut reflektieren. Also bei diesem Thema Harmoniebedürfnis. Also ich glaube, so gut wie jeder Mensch, glaube ich, hat das Bedürfnis irgendwie nach Harmonie. Das ist immer eher was Positives. Aber ich habe da auch bei mir festgestellt, dass dieses Harmoniebedürfnis einen großen Teil davon beinhaltet, dass ich eben auch diesen Wutsituationen dadurch aus dem Weg gehen kann, dass ich eben nicht irgendwo dann so anecke. Und deswegen bin ich eher auf Harmonie aus. Ich möchte das andere nicht sehen. Ich möchte nicht wütend sein und trainiere deswegen auch, mit meiner Wut anders umzugehen, mit diesem Stresslevel, der dadurch entsteht, aktiv umzugehen, sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie laufen oder ich werde auch mal lauter. So, das werde ich normalerweise auch nicht. Ich habe aber festgestellt, das ist eine ganz gute Idee, diesen Druck dann mal rauszulassen. Und das kann man ja auch in Maßen machen und man muss ja auch nicht verbal entgleisen dabei. Aber einfach zu sagen, so jetzt, hier an dieser Stelle ist für mich Schluss. Ich passe jetzt gerade auf mich auf.
Genau, und das ist ja das Spannende. Es heißt ja nicht zum Beispiel jetzt bei den Jugendlichen, ja, Wut darf sein und ihr könnt hier alles zerstören und es ist so, ne? Also das heißt es ja nicht, sondern genauso wenig wie ich sag mir jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz, ja, Wut darf sein und dann ab da greife ich alle Menschen an und so, ne? Ja. Sondern es geht ja darum, quasi um diesen Bewusstwerdungsprozess selbst zu spüren, wann kommt denn die Wut auf? Wo fängt das denn an? Ah, okay, mein Bauch spannt sich an. Ah, die ersten Zeichen wahrzunehmen. Also so eine Bewusstheit zu bekommen mit dem eigenen Körper auch, um dann zu spüren, ah, auf welches Bedürfnis macht das denn aufmerksam? Ach so, ach, da ist jemand über meine Grenze gegangen, um dann schon, bevor ich explodiere, bevor die Wut so groß ist, halt das passend zu kommunizieren, ne? Und deswegen auch zu den Kindern zu sagen, hey, Wut darf sein und die Sachen bleiben heile, ja? Also, ne? Also das quasi, dass beides parallel auch möglich ist. Und das ist ja der Übungsprozess sozusagen, bevor die Explosion da ist, zu spüren, um was geht's eigentlich, ne?
Ja, total.
Hast du eigentlich so gerade aus dem Arbeitsalltag, hast du da irgendwie noch eine Idee oder Tipps vielleicht für andere, wenn jetzt zum Beispiel Personalwechsel ansteht? Also ich habe selber eine gute Bindung und ich weiß, Mensch, jetzt kommt da eine Kollegin, ein Kollege, die hat vielleicht genau diese Schwierigkeiten damit. So. Also dass man da, also wie kann man das möglichst rechtzeitig schaffen, dass da nicht so ein Bruch dann entsteht. Also ich merke das manchmal so an mir auf, wo ich dann so merke, oh Mensch, jetzt haben wir hier so viel aufgebaut und dann, also dass es mir selber auch wieder dabei gut geht, dass ich dann davon loslassen kann, sagen kann, ich geb das jetzt weiter ab. Also weißt du, was ich meine?
Ja, total. Das ist nicht leicht. Das habe ich tatsächlich auch manchmal in meiner Beratung, ne, dass Fachkräfte hier bei mir sitzen und sagen, das ist so schlimm für mich. Alle Kinder hängen an mir dran. Ja. Und dann, also erstens so dieses, wie kriege ich mal Luft? Und aber auch, wie kann das denn jetzt gehen, wenn ich gehe, da ist jetzt nur noch eine Fachkraft, die Gefühle nicht gut begleiten kann. So. Und das schmerzt mich selbst dann auch, ne?
Ja.
Und das finde ich halt auch wichtig zu reflektieren, wie viel kann ich den Kindern da zutrauen auch? Also sozusagen nicht in diese Falle zu tappen, zu meinen, ich bin hier der wichtigste Mensch für die Kinder und sonst ohne mich kommen sie gar nicht klar, so, ne? Das ist nämlich wieder die andere Seite, ne? Das, da geht es ja, dann eher in Richtung diesem ambivalenten Beziehungsbereich, also dieses Klammernde, wo dann eben diese Selbstständigkeit und Autonomie so ein bisschen leidet manchmal. Aber natürlich ist das ne, für mich halt nicht gut aushaltbar, wenn ich dann weiß, die Person, die dann kommt, die mögen die Kinder nicht so. Ja. Was soll ich machen? Ne? Ich kann dann, wichtig finde ich dann auch, sich um sich selbst zu kümmern, zu sagen, so, ich brauche meine Pause auch. So, ich bin genauso wichtig. Ne? Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der Kinder. Es hilft jetzt auch nichts, wenn ich jetzt da nur noch da bin und selber mich dann verliere oder so. Oder
die vergesse. Energie auch irgendwann weg. Ne?
Genau. Das hilft keinem so. Ne? Nee. Und dann, das ist ja wie zum Beispiel, ich habe auch manchmal Eltern in der Beratung, die dann halt, wenn die Kinder in der Kita irgendwie was erleben, was halt nicht schön ist, da haben sie ja auch keinen Einfluss drauf. Was ich aber machen kann, ist halt im Nachhinein drüber sprechen. Dass ich dann, wenn ich wiederkomme, zum Beispiel da nochmal drüber sprechen kann, wenn ich was mitbekommen habe oder so. Oh, guck mal, ich habe gesehen, vorhin hast du da dann geweint und es könnte sein, dass du dich vielleicht ein bisschen alleine gefühlt hast, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, ist jetzt ausgedacht, wenn die Fachkraft dann nicht getröstet hat oder so oder vor die Tür geschickt hat oder ne, wieder drüber zu sprechen. Wie war das denn für dich, ne? Und eigentlich wolltest du doch, Verständnis entgegenbringen. Ich habe das gesehen, eigentlich warst du ganz unglücklich und hast dich geärgert, weil du wolltest eigentlich an diesem Platz sitzen, ne? Also ich habe das bemerkt, so. Und dann hat dich rausgeschickt und wahrscheinlich hast du dich dann noch mehr geärgert. Also so, es geht immer wieder darum, eben diese Gefühle zu benennen und die möglichen Bedürfnisse, und so kann ich dann auch viel auffangen, auch wenn ich in dem Moment nicht da sein konnte.
Ja, das möchte ich auch einmal nochmal unterstreichen, da habe ich auch gerade so wieder Gedanken im Kopf, wie wichtig das ist, manchmal doch gerne mal einen Satz mehr zu sagen und sagen, auch vielleicht in dem Moment, du, ich sehe das gerade, dass du da ein Problem mit hast, ich habe nur jetzt gerade entweder keine Zeit zum Beispiel oder mir geht es selber jetzt gerade so schlecht, so auch im Kollegenkreis so, ne, dass man sowas auch anspricht, aber ich sehe, dass das gerade da ist und ich nehme mir auch gerne die Zeit noch dafür, nur jetzt geht das gerade nicht, weil sehr schnell passiert es auch, dass man sagt, nur das passt jetzt gerade nicht, und dann wirkt das bei dem anderen wie eine Ablehnung. Ja, aber wenn man das sagt, du, ne, ich habe das erkannt, dass es da ist, ich bin da für dich da.
So, genau, dann, das ist auch, das ist tatsächlich auch in unserem Buch, ist das ein ganz wichtiger Part, dass Bedürfnisorientierung bedeutet auch nicht, dass ich zum Beispiel jederzeit jedem Kind alle Bedürfnisse erfüllen muss, sondern es geht um den Schritt davor meistens, zu sehen. Also es geht um dieses Bedürfnis des Gesehenwerdens. Also das heißt, wir sagen immer diesen Satz von angesprochen ist halb erfüllt. Also das heißt, ich sehe dich mit dem, was du brauchst. Und ich kann jetzt nicht. Aber ich sehe dich, ja. Also ich merke, du wolltest jetzt schon essen gehen und wahrscheinlich ist dein Bauch ganz leer und du hast ganz doll Hunger. Und ich möchte jetzt noch bei den Kindern bleiben, weil die brauchen mich gerade oder sowas, ja. Also das Kind fühlt sich dann schon gesehen und dadurch kann wieder Bedürfnisaufschub besser gelernt werden.
Vermeidest du da ganz bewusst das Wort trotzdem? Hatte ich jetzt gerade das Gefühl.
Ja, genau. Ja, das ist jetzt wieder.
Warum denn dieses, nicht aber?
Aber, genau. Ja, das ist halt wieder, weil ich mit dieses Buch der achtsamen Sprache geschrieben habe.
Ja.
Ich achte da ganz besonders auf meine Worte, weil das Wort aber tatsächlich wie so ein Radiergummi ist.
Ja.
Du willst das, aber ich will das. Und dadurch mache ich eigentlich, dass das Bedürfnis des Kindes weggewischt ist. Ja. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja, total.
Genau. So, und
also, mir da ist auf jeden Fall trotzdem besser, wobei trotzdem hat dann auch noch wieder was.
Ja, also
ich meinte auch aber.
Genau, also bei uns, also ich sage meistens entweder gleichzeitig, wobei ich das so ein bisschen holperig finde, und ich verbinde halt mit und, da habe ich jetzt letztens auch ein Posting dazu gemacht, dass es darum geht, um eben eine adultistische Sprache zu vermeiden, die Bedürfnisse gleichwertig zu betrachten, ja. Du möchtest reingehen, wenn wir draußen sind im Garten. Du möchtest gerade reingehen, stimmt's? Ich sehe das. Du stehst die ganze Zeit an der Tür. Du willst reingehen, oder? Und ich möchte noch draußen bleiben, weil schau mal, die klettern da hinten gerade und ich habe wirklich Angst, dass die da runterfallen. Ich muss da mal hin und den so. Und dann können wir in Dialog gehen, was machen wir denn jetzt, ja? So, ich kann jetzt nicht mit reingehen. Was mache ich denn jetzt? Aber ich sehe dich, du willst reingehen. Können wir mal die und die fragen, ob sie mit dir reingeht oder sowas, ja? Also da kann man anfangen, Kompromisse zu schließen. Aber eben, ich bin gleichwürdig in der Kommunikation, also in dem Bedürfnis, das du hast und das ich habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Bedürfnis unbedingt erfüllen muss von dem Kind, ne? Sondern nur sehen erstmal, um dann in einen gleichwürdigen Dialog zu gehen.
Mir sind noch so zwei Dinge eingefallen. Das eine ist so dieses, ich treffe immer wieder auf Menschen, die dann sagen, oh, es ist alles anstrengend und dieses ganze Gefühlsduselige. Und dann haben die tatsächlich die Idee, wenn wir das alles nicht so hochkommen lassen, dann wird das schon laufen. So, wo ich immer denke, also egal, ob du es jetzt aufnimmst oder nicht, es passiert. Mhm. Also nur weil du sagst, so, ich nehme das alles jetzt nicht so ernst. Und ich habe tatsächlich mal war zum Glück keine Pädagogin, mit einer zusammengesessen, die so im Sportbereich ist, die mich gefragt hat, sag mal, Dirk, muss ich eigentlich bei jeder Geschichte irgendwie alles, was mir entgegenkommt an Emotionen und Gefühlen und so, muss ich da immer drauf reagieren, wo ich nur gedacht habe, so, also was heißt müssen, aber wäre blöd, wenn nicht, weil darum geht's ja. Also es geht ja um diese ganzen Dinge und nicht darum irgendwie, keine Ahnung, um irgendwelche theoretischen Dinge, die dann ja nicht funktionieren. Also das, was viele sich ja dann vorstellen, ja, Handlungsfähigkeit und so was, das entsteht ja erst dadurch, wenn man seine Gefühle sieht, wenn man den Überblick hat. Sonst kann man dann halt in seiner Midlife-Crisis halt zum Psychologen rennen und die letzten Jahrzehnte aufholen. Das macht auch keinen Sinn. So, das sehe ich irgendwie ganz häufig, dass viele denken so, naja, und viele verwechseln auch bedürfnisorientiert mit lustorientiert. Also ja, so nach dem Motto, die Kinder kriegen alles, die dürfen alles. Nee, das ist nicht das Bedürfnis. Nee. Also das Bedürfnis ist nochmal was anderes. Genau. Ich habe, um mal so ein Bild aufzubauen, ganz häufig, wenn wir in der Kita sind jetzt, ausnahmsweise mal, dann ist mir ganz häufig aufgefallen, dass viele, ich sag mal Erwachsene, alles, was mit den Kindern so arbeitet, die sind sehr in so einer übergeordneten Rolle ganz häufig und haben immer irgendwas vor. Also da wird das nächste Bastel-Event veranstaltet irgendwie und dann müssen wir ja noch das und das und dann gibt's noch ein Gruppenfoto, da kommt jemand morgen und dann wird immer ganz viel organisiert und gemacht und getan und für die Kinder auch angeboten. Also das durchaus. Was ich aber echt vermisse und wo ich in den letzten Jahren so noch viel in Kita und Co. unterwegs war, war ich häufig der Einzige, zusammen mit einer Praktikantin tatsächlich, die sich mal einfach auf den Bauteppich gesetzt haben. So, ich habe mich einfach dahingesetzt und nicht so, ich muss jetzt dies noch und das noch und sowieso organisieren. Und da habe ich dann Schwierigkeiten, wenn ich sowas nicht mache, dann bin ich ja immer nur in so einer, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, wie in so einem anderen Raum, so, ne? Ich bin im Organisationsraum. Also wenn du irgendwas willst, komm da hin. Aber ich sehe gar nicht die Bedürfnisse der Kinder. Genau. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit Kindern, die wohl vermeintlich traumatisierte Erlebnisse hatten und so, also die echt auch heftig reagiert haben mit Aggressionen, mit und dann schon so kleine Steppkes, ne? 3, 4 Jahre. Und ich habe dann angefangen, ich habe mich neben die gesetzt, dann ging's los und dann einfach nur, ich bin da und ich sehe dich und du hast ja auch ganz viel von dem Sehen geredet und nur, um das auch nochmal zu sagen, hier für alle, die zuhören, das ist eigentlich die halbe Miete, das klingt so lapidar und so, naja gut, dann sehe ich das jetzt halt, aber was mache ich denn jetzt so, ne, welche Entscheidungen treffe ich und so und da denke ich immer so, nee, ist erstmal gar nicht wichtig, sondern ich sehe dich. Und dann hast du schon 50% deiner Arbeit gemacht, wenn du das Kind wirklich siehst. So, ne?
Genau, ja, das ist auch so ein wichtiger Reflexionspart. Wie definiere ich mich denn als Fachkraft? Also worüber? Ja, und die meisten definieren sich noch, weil das auch durch die Schule und Fachschule und so weiter immer so suggeriert wird. Leistung, nur wenn du ein super Angebot machst, bist du eine wichtige Fachkraft. Ja. So. Ja. Weil das ist deine Aufgabe. Aber nein, genau. Bedürfnisorientiertes Lernen, da gibt es auch ein großes Kapitel in unserem Buch, bedürfnisorientiertes Lernen funktioniert einfach anders. Also wir wissen heute so viel über Neurowissenschaft, über Lernen und so weiter, wie das funktioniert, dass das einfach der falsche Weg ist, ja, dieses ständig Angebote machen und so völlig an den Kindern vorbei, sondern eher dieses intrinsische Motivation fördern, nutzen. Ja, also die Kinder wollen ja lernen, die sind schon auf dem Lernweg. Mhm. Nur häufig passt das gar nicht zu deren Lerninteresse, was dann da gerade geboten wird, weil das eben nicht auf der Grundlage der Interessen der Kinder entsteht. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch das Prinzip von Marte Meo ganz stark, dieses den Kindern folgen, also dieses auf den Bauteppich setzen, genau, und einfach mal gucken, was die machen überhaupt. Ne? Mhm. Also was ist denn deren Thema? Was ist denn deren Interesse? Was lernen sie denn? Also das finde ich, ist die wichtige Arbeit von Fachkräften, diese Begleiter zu sein. Also dieses wirklich, wirklich zu sehen, was gerade dran ist. Wirklich, ja. Also nicht nur so dieses, wir müssen jetzt unseren Ablauf machen und jetzt ist das dran. Also auch flexibler mit Abläufen umzugehen. Ne? Ich erzähle immer so gerne so ein Beispiel, als ich in der Kita war, die sind alle reingekommen in den Waschraum und dann in den Waschraum und dann auf Toilette und dann wieder rüber und dann Mittagessen und so. Und ja, es geht
und
ja
immer
alles
schön
so
mit
zack,
Schlange
zack.
So, ne?
Ja,
also
ja, genau.
Auch so hier anstellen, und, da anstellen.
Genau, und dann war da ein Junge, der hat sich dann an diesen Handtuchständer gestellt. Das war so ein Handtuchständer mit so lauter Löchern drin, wo man noch so Becher reinstellen kann und so weiter. Und dann hat der, stand der da, also dieses Beispiel gibt's auch in unserem Buch, und dann hat der so ein Handtuch genommen und hat mit voller Hingabe dieses Handtuch durch so Löcher gezogen. Ja, also von oben rein und wieder unten raus. Und der war vertieft, ja. Also wenn die wirklichen Lernmomente sind ja genau die, wo die dann so weggetreten sind.
Richtig,
das ist ja
immersiv,
das. Da sehe ich mich gerade drin.
Ja, das ist so. Das ist wirklich, ja, das ist bewiesen. In dem Moment wird am meisten Dopamin ausgeschüttet und am meisten Lernen ist dann möglich, ne? Und dann kommen wir und sagen, so, Mittagessen. So, ne? Ja. Und dafür die Achtsamkeit zu haben. Dafür zu merken, oh, ach, guck mal, du lernst gerade was ganz Wichtiges, so, ne?
Und dann die Wertigkeit wieder. Auch so
ja,
sehen.
Ja, genau.
Ne?
Und das dann auch gar nicht zu unterbrechen und dann nur so leise zu flüstern. Wenn du fertig bist, kommst du dann einfach rüber oder sowas, ja? Ja. Also das heißt, gar nicht da zu unterbrechen und da, also so eine Achtsamkeit für wirklich die Themen der Kinder, ne? Und nicht so nur meinen Stiefel durchziehen. Aber was mir noch einmal wichtig ist, Dirk, weil du vorhin meintest, dieses Fachkräfte haben so Schwierigkeiten damit zu sagen, ah, was muss ich jetzt die Gefühle benennen und so, ne? Weil da gibt's ein ganz, da gibt's eine tolle Studie, die beweist, dass sozusagen, wenn ich Gefühle benenne, dann ist sichtbar im Gehirn setzt eine Entspannung ein.
Ja.
Also das bedeutet, Gefühle zu benennen, also viele sagen ja dann auch, was, das unterstelle ich dem Kind ja dann und dann lege ich dem was in den Mund und wenn es dann Angst hat, dann kriegt es ja noch mehr Angst, wenn ich dann sage, du hast Angst. So, ne? Ne? Also da ist das halt dann wieder dieses Vermeidende in der Beziehung, wenn ich das nicht will, weil ich habe ja Angst davor, was dann die Folge sein könnte. Und es ist aber bewiesen, wenn ich das benenne, ist die Entspannung da. Und wenn ich eben das nicht benenne und nicht drauf eingehe, dann wird die Spannung immer größer. Ja. Und deswegen ist es natürlich wichtig, so das zu benennen in so einem fragenden, erforschenden, in so einer fragenden, erforschenden Art und nicht so, ich weiß es so. Aber es ist halt nachgewiesen, wenn ich dann sage, wenn ein Kind Angst hat, oh, guck mal, ich glaube, du hast Angst, ne, da jetzt runterzurutschen, so. Und dann kann das Kind sagen, ja, und in diesem Ja-Modus entspannt das Gehirn. Ne? Mhm. Und das ist dann dieses Gesehenwerden wieder, ne? Und dadurch ist ja wieder so eine Entspannung da, so eine Verbindung kann wieder hergestellt werden und alles andere erhöht die Spannung nur.
In vielen Kitas gibt's ja auch dafür so kleine Sessions, wo mit den Kindern dann so über Gefühle gesprochen wird. Einmal so mit Gefühlskarten, was ich cool finde. Mhm, ja. Und aber auch mit Älteren, die dann schon anfangen zu lesen oder so, wo dann, oder in der Grundschule, dann eine Liste mal mit Gefühlen und wann hast du dich das letzte Mal so und so gefühlt und sowas alles. Mhm. Das finde ich super. Also ja, da geht das dann los. So, ne?
Da würde ich gerne was zu ergänzen. Mhm. Das geht mir gerade so durch den Kopf. Wir haben schon einiges jetzt ja benannt, also wenn wir Dinge dann sehen, wo wir, ne, Dirk, du das gesagt, sich dann einfach mit auf den Bauteppich zu setzen zum Beispiel oder das mit dem Handtuch zum Beispiel, da möchte ich auch unbedingt sagen, dass das eine gute Idee ist, sowas dann auch mit der Leitung zum Beispiel zu besprechen, auch mutig zu sein und zu sagen, ich habe festgestellt, es geht hier gerade nicht um diesen Leistungsgedanken oder wir kommen so nicht weit und ich habe das und das und das gemacht und das war eine gute Situation, weil oft ist es ja auch wirklich so, dass man in so einem bürokratischen Aufgabenkatalog so verstrickt ist, dann kann man sich diese Zeit gar nicht nehmen. So siehst, also man könnte sie sich vielleicht nehmen, aber man hat diesen Druck, das andere auch alles schaffen zu müssen. Mhm. Glücklicherweise habe ich da einen ganz guten Arbeitgeberträger mit dem ich da mit der Leitung gut sprechen kann über solche Sachen. Aber das musste ich mir auch erstmal wirklich antrainieren, das zu tun, weil ich auch aus diesem Leistungsgedanken so da reinkam. Ne? So, jetzt habe ich das alles gelernt und jetzt muss das hier alles funktionieren. Ja. Und da wurde mir auch ganz oft gesagt, hey Jens, mach mal, entspann dich mal. Ne? Ja. Das ist normal, dass dieses und jenes mal nicht funktioniert. Und es wurde benannt. Ne? Deswegen ging das so durch den Kopf. Das einfach mal auszusprechen, das hilft so ungemein, wenn ich dann so sage, ja, ich habe diese Situation gehabt und ich habe mich da echt schlecht gefühlt. Und wenn dann von der anderen Seite auch noch kommt, du, alles gut, ne? Boah, dann ist der Druck weg und dann kann ich viel entspannter wie den nächsten Tag reingehen, in die nächste Situation gehen. Ansonsten staut sich das immer mehr auf und alle denken, sie machen es richtig, aber es läuft irgendwie gar nicht richtig.
Und ja, ich finde sogar, dass damit, wenn man mal genauer hinguckt, wenn man diese Art damit umzugehen in der Arbeit, so wenn man das so macht, dann am Ende ist man erfolgreicher und damit hat man eigentlich dann ein höheres Leistungsniveau. Das heißt, immer dieser Leistung direkt hinterher zu rennen, mindert eigentlich deine Leistung. Genau. Also wenn du dich mal ganz platt auf den Bauteppich setzt oder das Gespräch mit der Leitung suchst und sagst, so, ey, ich habe da mal was irgendwie so, wie können wir denn damit umgehen? Dann am Ende kommt ja ein besseres Ergebnis in der Regel raus, was dann die Leistung verbessert. Das ist ja so das Interessante, was ich finde. Immer wenn wir dieser ganzen Effektivität so hinterherlaufen, dann werden wir sehr uneffektiv so am Ende.
Die Energie geht verloren, ne? Und das, genau, also deswegen, ich hatte auch so ein Posting mal Tempo raus, Beziehung rein. Also das heißt, das heißt, du, wie wär's denn mal, den Morgenkreis wegzulassen? Einfach mal alles wegzulassen, die ganzen Angebote wegzulassen, den Morgenkreis. Dann hatte ich auch Fachkräfte, die dann gesagt haben, das geht nicht, das steht in unserem Plan, wir müssen den machen. So, ja, ne? Also das heißt, das ist so Schwachsinn, wenn ich einen Morgenkreis mache, die Hälfte der Kinder eh keinen Bock drauf hat. Und so, das heißt, dadurch, und das ist ja das Paradoxe, dadurch nehme ich ja den Kindern die tatsächliche Lernzeit dann sogar. Weil wenn ich ein Angebot mache und vielleicht sogar noch hinterher bin, dass jedes Kind das dann macht oder so, dann und es hat eigentlich keinen Bock und will und so, manche machen ja auch gern mit, dann ist es ja auch schön, aber wenn Kinder dann da immer so rausgerissen werden aus ihren Lernmomenten, aus ihren Maria Montessori hat das ja immer schon, diese Polarisation der Aufmerksamkeit. Also das heißt, wenn die so vertieft sind in ihren Lernmomenten und dann sagt jemand, so, jetzt machen wir Angebot und so, jetzt kommt der Morgenkreis und so, dann werden sie ja aus eben dieser Effektivität, die du genannt hast, oder Leistung oder wie man es auch immer nennen möchte, dieses echte Lernen, das wird ja sogar unterbrochen. Und ich schone meine Energie und ich bin eigentlich sozusagen fördere, dass das Kind halt wirklich lernen kann. Ne?
Und für alle die denken, Kinder brauchen ja Rituale, kann man das sagen, ein Ritual kann es ja auch sein, dass dann vielleicht der Mittwoch, der heute ist alles anders Tag ist, und dann wird sowas einfach mal bewusst rausgenommen. Und dann wissen alle schon Bescheid, das ist auch eine Verlässlichkeit. Das ist cool. Hey, heute ist kein Morgenkreis und da kann jeder irgendwie den Tag anders starten.
Ja, da gibt's auch sehr cool sein. Da gibt's auch so eine tolle Studie, da hatte ich auch eine Freundin bei mir im Podcast, die war in dieser Studie mit dabei, die Achtung Kinderperspektiven, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, und die, das ist ganz spannend, da kam raus, dass die Kinder Kita oder Qualität in der Kita sehen, zum Beispiel, wenn mal etwas anders läuft als sonst. Also das heißt, wenn mal auf dem Boden gegessen wird oder wenn mal plötzlich, Picknick auf dem Boden gemacht wird oder wenn mal plötzlich aus den Tischen Höhlen gebaut werden dürfen oder also das, was halt sonst nicht so der Fall ist, das nehmen Kinder als so eine Bereicherung wahr. Und genau, das einfach mal anders machen und nicht immer so, wie es eh schon immer gedacht wird. Und dann wird das immer so weitergegeben. Das ist ja das Verrückte. Ja. Die Fachkräfte, die Auszubildenden, gehen dann in Einrichtungen, wo es halt auch dann so läuft. Und dann sehen sie, so muss es laufen. Und dann machen sie es auch so.
Ja, ja. Ich bin da auch gerade nebenbei ein bisschen in Schule. Aber das Fass mache ich jetzt, glaube ich, nicht auf. Aber nur für alle, die uns jetzt zuhören, zu diesen Themen, also stellt euch mal diese Dynamik vor, dieses bessere Lernen eigentlich und dann Schule. So, ja, jetzt, also ich werde ja auch immer wieder gefragt, so, ja, wie sollen wir das denn sonst machen? Die Kinder können doch nicht selber entscheiden, was sie lernen wollen. Das geht doch gar nicht. Ich denke so, wo bist du? Auf welchem Planeten? Auf jeden Fall können die das. Mit 5,5 in der Kita, kein Problem. Mit 6 in der ersten Klasse plötzlich jetzt nicht mehr oder... Also sehr, aber wie gesagt, das Fass wollte ich nicht aufmachen. Lea, ganz wichtig, wo kann man mehr von dir erfahren und mindestens genauso wichtig, wo bekommt man die beiden Bücher her, beziehungsweise wie heißen die, wo kann man da gucken?
Ja, genau. Also ich habe eine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Das ist etwas lang, könnt ihr ja vielleicht in die Video, in die Podcast-Beschreibung machen.
Genau.
Genau, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Dann, genau, bei Instagram der Kita-Podcast, bei Facebook auch der Kita-Podcast. Dann gibt es eine große Facebook-Gruppe, mittlerweile 5000 Mitglieder, glaube ich.
Wow.
Und ich versuche immer noch darauf zu achten, dass es ein sehr achtsamer Umgang ist miteinander, weil mich das zunehmend nervt in den anderen Gruppen, wie da miteinander umgegangen wird. Das heißt, darauf achte ich sehr stark, weil es mir ja auch viel um Sprache geht.
Bist bestimmt ein gutes Vorbild.
Sprachgewalt, ja, ich bemühe mich, ja, also ich bin ja da auch nicht perfekt. Die alten Sprachmuster sind so tief, die sind nicht so leicht zu verändern. Genau, da bin ich und die Bücher sind beim Herder Verlag erschienen, also da kann man auf jeden Fall gucken, beim Herder Verlag. Das ist einmal Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Und das zweite Buch ist Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, genau.
Und ganz wichtig, hört euch natürlich auch den Podcast an. Also du hast natürlich jetzt den Namen des Öfteren genannt, aber für alle nochmal das heißt der Kita-Podcast, weil es diesen Podcast gibt und unbedingt empfehlenswert. Mindestens eine Folge.
Ja, genau, mindestens eine mit dem jungen Pädagogen.
Genau, ich durfte ja schon bei dir sein, also hört da mal rein, es ist super, auf jeden Fall.
Ist auch mittlerweile, auch schon über 2 Jahre jetzt, ne? Oder knapp 2 Jahre?
Ja, tatsächlich, schon also schon eine Weile und cool. Wir erreichen da auch echt viele Fachkräfte und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, das finde ich natürlich ein echt schmeichelndes Feedback, dass es halt, dass viele das wie so eine Art Fortbildung nutzen. Also, dass sie dann sogar innerhalb ihrer Einrichtung dürfen sie dann zum Beispiel in den Waschraum gehen und irgendwie zusammenlegen und währenddessen hören sie gemeinsam meinen Podcast oder so. Cool. Das finde ich echt, das freut mich wirklich immer sehr, ja.
Ja.
Sehr schön.
Sehr schön.
Ja, Lea, vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja,
danke.
Große Freude.
Und ging wieder voll schnell die Zeit um. Also,
ja, zack, sind wir bei einer Dreiviertelstunde.
Ja, ich hab ganz vieles eigentlich gar nicht gesagt.
Genau,
schreib sie auf, dann bist du immer noch mal dabei.
Ja, das Beziehungsthema ist einfach auch so groß, ne?
Ja.
Ja, also ich find ja immer noch spannend, das sage ich vielleicht nochmal kurz, das ist ja das, wo du auch aufmerksam geworden bist auf dem Post, glaube ich, Dirk, mit der Verteilung von Bindungsmustern im Erwachsenenalter. Mhm. Das finde ich halt immer sehr spannend zu überlegen, dass eigentlich Fachkräfte in der Kinderbetreuung, also in der Pädagogik oder in der sozialen Arbeit meistens überdurchschnittlich unsicher gebunden sind. Also das heißt, anscheinend neigen eher Menschen mit unsicheren Bindungsmustern dazu, in die Pädagogik zu gehen. Und das finde ich halt sehr spannend und überlege und grübele, warum das so ist. Und das würde ich so gern mit euch diskutieren. Aber das schaffen wir jetzt nicht.
Dann machen wir das ein anderes Mal.
Ja, genau.
Ja.
Im Sinne von Druck, Zeit, Stress raus, Bindung, Beziehung.
Genau,
möchte ich dir das Abschlusswort geben.
Ganz kurz noch alle die unsere Hörerinnen und Hörer hier, schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, dass wir das Thema nochmal als extra Folge machen, schreibt uns über Instagram, über Social Media insgesamt oder E-Mails oder was auch immer. Gebt uns gerne Feedback und dann machen wir das nochmal. Lea.
Ja.
Du darfst. Möchtest du? Möchtest du das Schlusswort? Ja.
Ja, ich sage jetzt ein Schlusswort.
Wenn du was
okay.
Hast. Wenn du was hast. Keine Ahnung.
Ja, das Wichtigste für mich ist ja immer, das, was Kinder tun, was Kinder machen, nicht nur ihr Verhalten zu sehen, sondern immer unter die Wasseroberfläche zu gucken. Das heißt, zu schauen, was für Gefühle sind da und diese Gefühle anzunehmen und zu benennen und sie als Signalgeber zu verstehen für die Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und wenn ich das benenne und beschreibe und dahin schaue, dann verändert sich auch das Verhalten. Wenn ich nur am Verhalten rumdokter, dann, also wenn ich nur auf das Verhalten mit einem Verhalten oder mit Worten, die das Verhalten betreffen, reagiere, dann kann sich nicht viel verändern, weil ich das unter der Wasseroberfläche nicht berücksichtigt habe.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich lasse das unkommentiert stehen.
So machen wir das.
Habt noch eine schöne Woche. Ja, alles Gute dir. Danke nochmal, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja.
Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.